Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 23. Januar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Brutale Repression im Iran. Jetzt hat auch die Regierung Todeszahlen veröffentlicht. Welche Zahlen entsprechen der Wahrheit? Die Hintergründe im ersten Teil der Sendung. Und dann, heute vor 50 Jahren, ist Paul Robeson gestorben.
Der Künstler muss sich entscheiden, entweder für Sklaverei oder für die Freiheit. Ich habe mich für die Freiheit entschieden.
So zitiert der Autor Martin Schwander Paul Robeson über die Verantwortung eines Künstlers, das Leben nicht nur so zu beschreiben, wie es ist, sondern wie es sein könnte. Mehr von Schwander zu Robeson hören wir im Talk im zweiten Teil der Sendung. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst schauen wir in die Stadt Bern. Gestern Abend wurde in Bern erneut für die kurdische Selbstverwaltung in Nordostsyrien demonstriert. Sarah Heinzmann.
Mehrere hundert Personen versammelten sich auf dem Bahnhofsplatz. Laut Stark machten sie ihr Anliegen kund. Sie wollten zur türkischen Botschaft. Die Polizei verwehrte dem Demonstrationszug jedoch den Durchgang. Die Demonstration zog daraufhin zum Bundesplatz. Kurz nach 21 Uhr löste sich die Kundgebung ohne Eskalation langsam auf, wie der Bund berichtet. Diese Woche wurde in Bern mehrmals für die kurdische Selbstverwaltung demonstriert. Die syrische Armee hat in den letzten Tagen die Kontrolle über die kurdisch verwalteten Gebiete mehrheitlich übernommen.
Präsent in der Berner Innenstadt waren gestern nicht nur DemonstrantInnen, sondern auch Fußballfans.
Mehrere hundert Fußballfans des französischen Clubs Olympique Lyon haben gestern vor der Partie gegen IB für Aufruhr in der Stadt gesorgt. Die Fans zogen lautstark vom Kornhausplatz über die Kornhausbrücke via Nordring zum Stadion Wankdorf. Der Umzug traf gegen 18 Uhr beim Stadion ein. Die Kantonspolizei Bern begleitete den Umzug eng, wie Swissinfo berichtet. Beim letzten Besuch von Olympique Lyon im Dezember kam es zu Ausschreitungen. Die Fußballfans versuchten, sich Zugang zu der Reitschule zu verschaffen. Die Fangruppe sorgt europaweit immer wieder durch rechtsextreme Gewalttaten für Empörung.
Die Kantonspolizei Bern meldet einen Brand in einer Zelle des Regionalgefängnisses Bern.
Ein Insasse sei dabei verletzt worden. Der 19-Jährige wurde durch Mitarbeitende des Gefängnisses erst betreut und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Das Feuer sei gestern Abend ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten weitere Zellen evakuiert werden. Gemäß aktuellem Ermittlungsstand vermutet die Polizei vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen seien weiterhin in Gang.
Die Bildungskommission BIG des Großen Rates lehnt die Bildungsinitiative ohne Gegenvorschlag ab.
Die Berner Bildungsinitiative verlangt, dass der Kanton und die Gemeinden in der Kantonsverfassung zu einer hohen Bildungsqualität verpflichtet werden. Dafür sollen sie genügend finanzielle Mittel sowie ausreichend qualifizierte Lehrpersonen und schulische Fachpersonen zur Verfügung stellen. Die Bildungskommission BIG folgt damit dem Antrag des Regierungsrates. Aus Sicht der BIG sind die Anliegen der Initiative bereits auf Gesetzes- und Verordnungsstufe verankert.
Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle musste in den letzten Wochen Babynahrung wegen Verunreinigung zurückrufen. In Frankreich ist nun ein Kleinkind verstorben, nachdem es Nahrung von Nestle konsumiert hat.
Die Staatsanwaltschaft von Bordeaux hat nun Ermittlungen eingeleitet. Betroffen ist bei diesem Skandal nicht nur die Nahrung von Nestlé. Babynahrung von mehreren Herstellern könnte mit Gift verunreinigt sein. Dieses wurde in Öl eines Lieferanten aus China gefunden. In rund 70 Ländern kam es zu Rückrufen, auch in der Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit habe keine Kenntnisse von Krankheitsfällen in der Schweiz, wie ein Sprecher gegenüber dem Tagesanzeiger sagte.
Ins Ausland. Für die kurdische Selbstverwaltung wurde gestern auch im belgischen Antwerpen demonstriert. Doch da kam es zu einer Messerattacke.
6 Personen seien dadurch verletzt worden, 2 der Opfer seien in einem kritischen Zustand. Es handele sich nicht um einen isolierten Einzelfall, sondern um einen Angriff auf die kurdische Gemeinschaft, so ein Sprecher gegenüber dem britischen Guardian. Die Behörden ermitteln wegen versuchten Mordes.
Die EU will künftig mehr in die Arktis investieren, vor allem wenn es um Sicherheit geht.
Es sei zu wenig in die Arktis und ihre Sicherheit investiert worden, das sagte die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach dem Sondergipfel in Brüssel, wie der Deutschlandfunk berichtet. Auch die finanzielle Unterstützung für Grönland soll verdoppelt werden. Die EU-Staats- und Regierungschefs warnten zudem die USA vor neuen Drohungen. Über das angekündigte Grönland-Rahmenabkommen zwischen den USA und der EU ist immer noch sehr wenig bekannt.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf knapp unter Null. Der Samstag beginnt neblig. Im Laufe des Tages verzieht sich der Nebel, doch es bleibt bewölkt bei Maximaltemperaturen von 3 Grad. Auch der Sonntag ist grau und trocken. In der Nacht auf Montag ist mit leichtem Schnee oder Regen zu rechnen. Am Montagnachmittag könnte sich kurzzeitig die Sonne zeigen.
Rabe Info.
Im Iran wurde die jüngste Protestwelle brutal und blutig niedergeschlagen. Nun hat auch die Regierung Todeszahlen veröffentlicht. Über 3000 Menschen seien verstorben, darunter auch etliche Sicherheitskräfte. Ist den Zahlen Glauben zu schenken? Sarah Heinzmann berichtet.
3117. So viele Menschen sollen bei den Protesten im Iran seit Ende Dezember ihr Leben verloren haben, darunter etliche Sicherheitskräfte. Das kommuniziert die iranische Regierung. Ist dieser Zahl Glauben zu schenken? Nein, findet Bert Gerber von Amnesty International. Die Organisation wertet Material zu der Menschenrechtssituation im Iran laufend aus.
Wir vertrauen nicht auf offizielle Informationen der iranischen Regierung. Es gibt Hinweise darauf, dass die Zahlen auch gefälscht sind, namentlich was Tote unter den Sicherheitskräften betrifft. Da gibt es Hinweise darauf, dass diese Zahlen manipuliert wurden. Wir glauben die absolute Zahl hier nicht. Wir können allerdings auch nicht sagen, wie hoch die wirkliche Zahl an Toten ist.
Konkretere Zahlen liefert eine Agentur aus den USA. Die Human Rights News Agency bestätigt die Ermordung von fast 5000 Personen binnen weniger Wochen. Dazu kämen 9000 Todesfälle, die noch überprüft werden müssen. Tausende seien schwer verletzt, 25.000 verhaftet, so die Zahlen der Agentur. Amnesty International spricht von beispielloser Gewalt.
Man sieht Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren und Schrotflinten, die auf unbewaffnete Menschen schießen, fliehende Demonstranten verfolgen und erschießen. Wir haben Bilder verifiziert von Scharfschützen, die von erhöhten Positionen aus, also von Gebäuden, Moscheen, Polizeistationen und weiteren Häusern, auf Köpfe und Oberkörper von Demonstrantinnen zielen, teils direkt auf die Halsschlagader oder auf die Hände von Protestierenden auch, die dabei waren, mit ihrem Handy etwas zu schreiben oder etwas aufzunehmen. Es sind krasse Bilder einer blutigen Unterdrückung.
Das Internet wurde von dem iranischen Regime gesperrt. Deswegen ist es schwierig, an verlässliche Quellen zu gelangen. Unabhängige Ermittlungen werden im Iran nicht zugelassen. Wie kommt die Menschenrechtsorganisation überhaupt an Informationen?
Wir verfügen über ein sehr breites Netzwerk an Kontakten im Iran und außerhalb. Wir haben Dutzende von Videos und Bildern erhalten, die uns direkt aus dem Iran zugespielt wurden oder von weiteren Quellen über Umwege an uns gelangt sind. Das Material wird auf seine Echtheit geprüft. Dafür haben wir ein Team mit Spezialistinnen für digitale Beweissicherung. Und dann haben wir einen Abgleich gemacht mit weiteren Quellenaussagen. Uns ist es auch gelungen, mit einzelnen Augenzeugen direkt zu sprechen im Iran über Satellitenkommunikation, die teils noch möglich ist.
Zwar sei man Repression von Seiten des iranischen Staates gewohnt, doch die Gewalt der letzten Protestwelle sei unübertroffen. Beat Gerber spricht von militärischen Methoden. Die Proteste hätten weite Segmente der Gesellschaft erfasst, das Regime sei im Überlebenskampf.
Wir sehen das auch im Moment bei von Bildern von nächtlichen Patrouillen, die die Ausgangssperre durchsetzen. Das sind schwer bewaffnete Sicherheitskräfte, die durch die Straßen patrouillieren, die den Leuten das klare Signal geben, wagt es nicht, auf die Straße zu gehen, wagt es nicht, nochmal aufzustehen gegen diese Regierung. Wir sehen es auch in sehr hohen Zahlennennungen und Hinweisen auf verschleppte Menschen, Menschen, die in Haft sind, denen Folter und Misshandlung droht. Das sind enorm erschütternde Berichte, auch die wir hierzu erhalten.
Heute hält der UN-Menschenrechtsrat in Genf eine Sondersession ab. Das Thema: die Menschenrechtssituation im Iran. Die Forderung von Amnesty International ist klar: neutrale Ermittlungen müssen zugelassen werden. Die notorische Straflosigkeit des iranischen Sicherheitsapparates muss ein Ende haben.
Wir fordern vom UNO-Sicherheitsrat, dass er die Situation im Iran an den Internationalen Strafgerichtshof überweist, in Den Haag. Wir verlangen, dass die Untersuchungsmission des UNO-Menschenrechtsrats erweitert wird, dass die Beweissicherung gemacht werden kann, dass das Regime diese Verbrechen nicht vertuschen kann. Das ist die Gefahr, die jetzt auch mit diesem Internet-Shutdown besteht, eben dass Quellen verloren gehen, dass Hinweise auf Straftaten verloren gehen. Und zuletzt fordern wir von jedem einzelnen Mitgliedsland der UNO, dass sich beteiligt an Verfahren der universellen Gerichtsbarkeit.
Da sei auch die Schweiz in der Pflicht, so Beat Gerber von Amnesty International. Auch sie habe die Möglichkeit, juristische Schritte gegen Vertreter des iranischen Regimes einzuleiten.
Rabe Info Talk.
Genau heute vor 50 Jahren starb Paul Robeson. Der afroamerikanische Sänger und Schauspieler war in den 50er und 60er Jahren weltberühmt. Nicht nur wegen seiner Kunst. Robeson setzte sich lautstark für Frieden und soziale Gerechtigkeit ein, sowie gegen Ausbeutung. Heute ist er beinahe in Vergessenheit geraten. Nicht so bei Martin Schwander. Der Schweizer Journalist hat ein Buch über Robeson geschrieben. Noah Piu hat mit ihm über das Leben und Wirken Paul Robesons gesprochen.
Ja, heute am 23. Januar 2026 ist der 50. Todestag von Paul Robeson. Sie haben ein Buch geschrieben über Paul Robeson, Martin Schwander. Was fasziniert Sie an ihm?
Meine erste Begegnung mit Paul Robeson eigentlich lief über die Musik, und da war ich noch ganz klein, etwa 5-6-jährig. Unser Vater spielte uns am Sonntag immer Musik vor in seinem Musikzimmer, und besonders oft liefen alte Shellac-Platten mit Spirituals von Paul Robeson. Das war meine erste Begegnung. Dann bin ich später wieder auf ihn gestoßen. 20 Jahre später habe ich mir eine Platte gekauft von Paul Robeson, ein Konzert in der Carnegie Hall von 1958. Und Robeson war mir ein Begriff, Carnegie Hall war mir ein Begriff, aber ich konnte die beiden nicht zusammenbringen und habe mich dann näher interessiert, wie das eigentlich kommt.
Sie haben jetzt die Musik angetönt, eben Paul Robeson. Er war Musiker, er war aber noch vieles mehr. Er war Schauspieler, er war Football-Profi, aber er war eben auch politisch. Er war überzeugter Sozialist und Kommunist. Wie wurde Robeson politisiert? Er war ja zuerst vor allem berühmt eben über seine sportliche und kulturelle Tätigkeit.
Ja, sein Weg war eigentlich nicht so vorgezeichnet. Er wollte Anwalt werden, aber nach dem erfolgreichen Studium in der ersten Woche seiner neuen Stelle in einer New Yorker Kanzlei wollte eine weiße Sekretärin seine Texte nicht abtippen, aus rassistischen Gründen, und da hat er Kehrt gemacht und diesen Beruf definitiv an den Nagel hängt und sich eben der Musik gewidmet, mit der er schon das Studium finanziert hatte, mit der Schauspielerei und Theater, sowohl Theater wie Film. Und für ihn war von Anfang an die Kunst ein Mittel, auch Botschaften zu transportieren. Er hat es dann später im Spanischen Bürgerkrieg, als er dort selbst gesungen hat auf den Schlachtfeldern, hat er das so formuliert, dass der Künstler muss sich entscheiden, entweder für Sklaverei oder für die Freiheit. Ich habe mich für die Freiheit entschieden. Also der Künstler hat eine Verantwortung, das Leben nicht nur zu beschreiben, sondern wie es ist, sondern auch wie es sein könnte. Und das war sein politisches Credo und daraus hat sich seine ganze Haltung auch zur Welt und zu seinem eigenen Volk, zu den Bedingungen, unter denen dieses Volk lebt und andere Völker leben, entwickelt.
Paul Robeson hat sich also für die Freiheit als Künstler entschieden, hat sich politisch geäußert. Das hatte aber auch Auswirkungen als Künstler zu dieser Zeit, auch besonders während der McCarthy-Ära in den USA, war es schwierig, ein dezidiert kommunistischer Künstler zu sein. Welche Auswirkungen hatte es, dass Paul Robeson sich positioniert hatte?
Also er war nicht nur ein dezidiert kommunistischer Künstler, er hat sich einfach gekümmert, ob er jetzt Kommunist war oder Sozialist. Man sagt, er sei nie Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen. Er hat übrigens selbst vor dem McCarthy-Ausschuss sich geweigert, auf diese Frage Antwort zu geben. Das geht niemandem etwas an. Die Kommunistische Partei ist eine legale Partei. Aber er hat nie gesagt, ich bin oder ich bin nicht. Er hat sich geweigert und deswegen wurde er auch verurteilt. Aber es war sicher nicht einfach, in dieser Zeit sich politisch derart zu äußern. Und er musste ganz hart dafür büßen, dass er zum Beispiel gesagt hat, sein Volk, also die Schwarzen von den USA, die würden nie zur Waffe greifen, um gegen die Sowjetunion in den Kampf zu ziehen, wo viele Völker gleichberechtigt nebeneinander leben können, wo viele Kulturen gleichberechtigt nebeneinander bestehen können. Und das hat ihm den Vorwurf des Landesverrates gebracht und sein Engagement gegen die Lynchmorde, überhaupt die ganze Situation seines Volkes in den USA, das hat schließlich dazu geführt, dass man ihm den Pass entzogen hatte, weil Robeson war weltberühmt. Er war natürlich ein Sprachrohr im Ausland für sein Volk, für die Schwarzen in den USA und für die geknechteten Völker in den Kolonialstaaten, wo er sich auch sehr eingesetzt hat dafür. Und das wollte man von den USA her verhindern. Und hat gesagt, das ist nicht in unserem Interesse, dass Robeson in der Welt herumreist.
Vor dem McCarthy-Ausschuss, Sie haben das vorhin erwähnt, hat er gesagt, die politische Ausrichtung, die sei ja Privatsache, das gehe niemanden etwas an. Trotzdem, er hat sich eben öffentlich auch immer politisch geäußert. Sie haben es auch schon etwas angetönt. Er hatte auch einen sehr positiven Bezug auf die Sowjetunion, auch auf Stalin, hatte da eine sehr unkritische Haltung. Hat sich das in seiner Kunst auch gespiegelt?
Also in seiner Kunst haben sich vor allem die Kämpfe verschiedenster Völker auf dieser Welt gespiegelt. Er hat in 20 Sprachen gesungen, er hat antifaschistische Lieder aus Deutschland gesungen, aus Spanien, er hat chinesische Volkslieder gesungen, russische Volkslieder, jiddische Volkslieder, zum Beispiel auch Lieder des jüdischen Widerstandes in Polen. Er war ein ungebundener Künstler, aber die Erlebnisse, die er hatte 1934 bei seiner ersten Reise in die Sowjetunion, wo er sagt, es war das erste Mal, dass ich mich voll als Mensch, als gleichberechtigter Mensch fühlen konnte, hat er in seinem Land nie die Gelegenheit gehabt. Das hat ihm so einen tiefen Eindruck hinterlassen. Das Modell dieser Gesellschaft, dass das fußt auf dem Sozialismus, das hat ihn überzeugt und deswegen ist er eigentlich immer treu zur Sowjetunion gestanden.
An Paul Robeson erinnern sich heute recht wenige Leute, obwohl er eine große Figur war zu seiner Zeit. Weshalb ist das so?
Also Paul Robeson hat für sein politisches Engagement einen außerordentlich hohen Preis bezahlt. Nach seinem Passentzug entzog man ihm erstens die Einkommensmöglichkeiten aus seinen Konzerten im Ausland, aber viel schlimmer, im Inland wurden sämtliche seiner 300 Schallplatten entfernt aus den Radiostudios, aus den Läden. Man verbot Zeitungsjournalisten Paul Robeson zu erwähnen, außer in einem negativen Zusammenhang. Seine Biografin Mary Seton schrieb, wer das missachtete, dieses Verbot, war innerhalb von 24 Stunden entlassen. Er war einer der 11 All-Americans im American Football aus den Jahren 17 bis 18. Sein Name wurde gestrichen. Bis 1995 blieb diese Mannschaft in diesen beiden Jahren nur mit 10 Spielern im Archiv und so weiter. Man hat alles versucht, man hat natürlich auch die Konzerte verboten.
Zum Ende die Frage, was nehmen Sie persönlich für die aktuelle Zeit, in der wir leben, von Paul Robeson mit?
Also Paul Robeson verkörpert eigentlich die ganze Seele der Friedensbewegung. Er war ja auch Teil davon und er ist nach wie vor sehr aktuell in seinen Stellungnahmen, dass er die Frage des Rassismus auch ökonomisch betrachtet hatte, den Rassismus eng verbunden sah mit dem Kapitalismus, die Betonung der globalen Solidarität, die Unterstützung der antikolonialen Befreiungen. Heute haben wir eine postkoloniale Situation, wo die Menschenwürde überhaupt noch nicht gewährleistet ist. Überall diesen Kampf müssen wir weiterführen, im Zusammenhang immer mit der Friedensarbeit auch, weil, wie Paul Robeson das auch gesagt hat, Frieden und Entwicklung sind eng zusammen verbunden und seine Zusammenarbeit, auch sein Engagement für die Gewerkschaftsbewegung, auch das ist ein Beispiel, das wir heute gut weitertragen können.
Den Berner Journalisten Martin Schwander haben wir gehört im Gespräch über den Künstler Paul Robeson. Anlässlich des 50. Todestages veranstaltet die Schweizer Friedensbewegung einen Vortrag mit Martin Schwander. Dieser findet am kommenden Donnerstag, dem 29. Januar, im Breitstreff statt. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das gesamte Gespräch findet ihr auf unserer Webseite. Darin kommen auch zwei VertreterInnen der Schweizerischen Friedensbewegung zu Wort.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 23. Januar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Piu und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.